Also ich glaube, dass das Thema häufig hinten unterfällt, weil Lehrkräfte sich wahrscheinlich auch nicht kompetent genug fühlen und selbst eine bestimmte Schamgrenze haben, das zu unterrichten. Was ich total verstehen kann, wenn man nicht gut darin ausgebildet wurde, dann scheut man sich wahrscheinlich auch, das zu unterrichten. Aber ich glaube, es braucht mehr Zeit für Lehrkräfte, aber auch für SchülerInnen, um Sexualbildung durchzuführen.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Aber warum ist ihnen das so wichtig? Wie gehen sie mit Problemen um? Und welche Lösungen fallen ihnen ein? Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags, redet mit ihnen. Er gestaltet Schule und Unterricht seit vielen Jahren mit.
Eine Banane, Kondome und ein Klassenzimmer voller Gekichere. So sah Sexualkunde für viele von uns aus. Aber wie sieht es eigentlich heute aus an den Schulen? In Zeiten von Social Media und Aufklärung weit über Dr. Sommer hinaus hat Schule vielleicht sogar noch einen viel wichtigeren Bildungsauftrag als früher. Wie moderne und verantwortungsvolle Sexualbildung gelingen kann, zeigt uns Sina Krüger. Sie ist Sport- und Biologielehrerin aus Berlin und sie setzt sich für einen zeitgemäßen Unterricht ein und hat dafür gesorgt, dass so manches Schulbuch heute anders aussieht als früher. Liebe Sina, herzlich willkommen bei Zeugnis Zukunft.
Hi, danke schön.
Wie offen würdest du sagen, wird heute in der Schule über Sexualität gesprochen?
Oh, ich würde sagen, dass das ganz doll abhängig ist von Bundesland. Bildung ist ja immer noch Ländersache, von dem Alter und der Zugänglichkeit der SchülerInnen und von der Lehrperson. Ich glaube, da ist die Spanne von bis sehr, sehr groß.
Da muss ich jetzt direkt mal reingrätschen und nochmal nachfragen. Du sagst, es ist unterschiedlich, je nachdem, in welchem Bundesland man ist. Ist das wirklich so unterschiedlich? Also redet man in Bayern anders über Sexualität als in Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen?
Also wenn es um schulische Bildung geht, um schulische Sexualbildung, dann würde ich das schon sagen, denn Bildung ist ja immer noch Ländersache. Es gibt von der Kultusministerkonferenz die Beschlüsse zur sexuellen Bildung und da steht verpflichtend Sexualbildung und Diversity als ein verpflichtendes Themenfeld für alle Schulen in ganz Deutschland. Aber jedes Bundesland hat ja nochmal eigene Rahmenlehrpläne, eigene Ausführungsvorschriften, eigene zusätzliche Dokumente und da ist ja nochmal detaillierter geregelt, welche Themen, welche Methoden, welche Inhalte da dran kommen. Und ich glaube schon, dass das nochmal von Bundesland zu Bundesland sich unterscheidet, wenn man jetzt den schulischen Aspekt anschaut.
Wie war das eigentlich in deiner Schulzeit? Wie hast du selbst Sexualkundeunterricht erlebt?
Oh, ich habe an meine eigene Schulzeit ehrlich gesagt relativ wenig Erinnerung, was die Sexualbildung angeht. Ich erinnere mich da nicht mehr groß an Inhalte, was ja auch schon für sich spricht, denke ich.
Ich habe in der Vorbereitung ein bisschen drüber nachgedacht, wie das bei mir war. Ich war in einer katholischen Privatschule, an sich eine sehr, sehr gute Schule. Bei dem Thema hat man dann doch einiges ausgespart. Also wir haben gar nicht so richtig Sexualkundeunterricht gehabt. Man hat einmal den Versuch unternommen, die Buben und die Mädchen zu trennen und das getrennt voneinander zu machen. Macht das aus deiner Sicht Sinn?
Ich glaube es schon, dass es Sinn macht, für die SchülerInnen einen Raum zu schaffen, in dem sie frei sich entfalten können und frei Fragen stellen können. Ohne Angst und ohne Scham und ohne Scheu vor Verurteilung. Ich habe an meiner Schule beobachtet, dass das zum Beispiel gar nicht so sehr nach Geschlecht getrennt sein muss. Dann kommt man auch schnell in die Bedrohung, dass man vielleicht nicht nur nach zwei Geschlechtern trennt, sondern SchülerInnen auch andere Geschlechter haben. Sondern dass die SchülerInnen sich eher nach Jahrgang aufteilen wollten. Wir unterrichten jahrgangs heterogen, also 7. bis 9. Klasse in einer Lerngruppe. Und die 90s wollten gerne zusammen ihre Fragen stellen. Das war denen dann aber nicht wichtig, nach Geschlecht nochmal differenziert aufgeteilt zu werden.
Du bist ja selbst Sport- und Biologielehrerin und hast dich schon sehr früh während deinem Studium mit dem Thema Sexualkunde beschäftigt, auch in deiner Masterarbeit. Wie bist du zu dem Thema gekommen? War das Zufall oder gab es irgendeinen Auslöser dafür?
Tatsächlich habe ich in meinem Masterstudium an der Humboldt-Universität hier in Berlin das Seminar Sexualbildung belegt und dort wurde uns eine Masterarbeit vorgestellt, die sich mit Pornografiekompetenz in der Schule beschäftigt hat. Und da ging es viel um die Repräsentation und die Vielfalt von Vulven. Und ich fand sowohl das Seminar als auch die Arbeit wahnsinnig spannend und dachte, das wäre etwas, was ich irgendwie provokant, interessant, lehrreich, modern, innovativ finde. Und das waren alles Zugänge, die mich interessiert haben, wo ich gedacht habe, ich möchte auch was in die Richtung machen.
Auf deine Masterarbeit kommen wir dann noch mal kurz zu sprechen. Jetzt wollte ich nochmal zurück zu deiner Lehrerausbildung. Du hast gesagt, du hast das Seminar belegt. Welche Rolle spielt denn das Thema sexuelle Bildung im Lehramtsstudium? Hast du dich gut vorbereitet gefühlt?
Also auch hier würde ich sagen, ist es sehr wahrscheinlich von Universität zu Universität nochmal unterschiedlich. An sich ist die Sexualbildung, also Akzeptanz von Vielfalt und Diversity und wirklich auch sexuelle Bildung ja ein Querschnittsthema, was alle Fächer machen müssen. Der Biologie wird es nur ganz gerne noch zugeschrieben, weil es da zusätzlich noch ein Inhaltsthemenfeld ist. Von daher fände ich eigentlich wichtig, dass alle angehenden Lehrkräfte darauf vorbereitet und dafür ausgebildet sind. Dem ist, glaube ich, nicht so. Ich persönlich habe mich gut ausgebildet gefühlt, weil ich, wie gesagt, dieses Seminar belegt habe und dann weiterführend noch im eigenen Interesse Literatur gesichtet habe, Sachen gelesen habe, meine Masterarbeit dann dazu geschrieben habe. Allerdings muss ich auch sagen, dass das Seminar damals nicht verpflichtend war, sondern man konnte wählen aus verschiedenen Themenschwerpunkten. Einerseits irgendwie gut, wenn man nach Interesse wählen konnte. Andererseits macht es das unmöglich, auf alles vorbereitet zu sein.
In deiner Masterarbeit hast du dich mit der Darstellung des weiblichen Genitalbereichs in Schulbüchern beschäftigt. Was ist dabei aufgefallen und was war aus deiner Sicht problematisch?
Ich habe mir vor allem drei Strukturen angeguckt. Einmal die in Anführungsstrichen Schamlippen, also die Vulvalippen. Dann das sogenannte, auch hier in Anführungsstrichen, Jungfernhäutchen, was man auch als vaginale Corona oder Hymen bezeichnen kann, wenn man es sprachsensibel machen möchte. Und ich habe mir die Klitoris angeschaut, also diese drei Strukturen. Und dann habe ich mir noch drei Kriterien quasi angeschaut. Einmal, wie sprachsensibel werden die Strukturen behandelt und dargestellt in den Schulbüchern? Wie vielfältig sind die Abbildungen? Und das vermeintlich Basalste, sind sie fachlich korrekt? Und dabei ist mir aufgefallen, dass Sprachsensibilität leider keine große Rolle spielt, aber das, ich würde sagen, gravierendste war, dass fachliche Fehler oder eben didaktische Reduktionen vorzufinden waren, die dann eben zu falschen Vorstellungen und falschen Inhalten geführt haben.
Du bist ja dann mit den Ergebnissen deiner Masterarbeit auf uns und auf andere Verlage zugekommen. Wir greifen immer noch sehr gerne auf deine Unterstützung dazu. Was hat sich denn da verändert? Wie haben sich Lehrmaterialien weiterentwickelt, auch dank deiner Expertise?
Also ich war mit allen drei Verlagen in Kontakt und alle Verlage haben unterschiedlich darauf reagiert. Manche haben einen kurzen Videocall mit mir gehabt und so ein bisschen gefragt, was sie an Verbesserungen einarbeiten könnten. Mit anderen habe ich ein bisschen Mailkontakt gehabt. Mit dem Klett-Verlag war der Kontakt tatsächlich am, ich sag mal, innigsten und am intensivsten. Hier habe ich noch viel weiter als Beraterin und Autorin gearbeitet und wir konnten jetzt zuletzt ein neues Produkt auch auf den Markt bringen, das heißt Vielfältig lieben. Wobei das I eingeklammert ist, also man kann es auch als Vielfältig leben lesen. Und dort haben wir über 400 Seiten Schulmaterial herausgearbeitet, was sich nur mit dem Thema Sexualbildung und sämtlichen Facetten und Methoden beschäftigt. Und ich finde, das ist ein ziemlich großer Fortschritt. Es gibt schon einiges auf dem Markt, was Richtung Zusatzmaterial für sexuelle Bildung geht. Allerdings haben wir hier nochmal ganz andere Methoden, ganz andere Perspektiven und auch ganz andere Inhalte beleuchtet, die man so, ich sag mal, selten in Unterrichtsmaterialien findet.
Ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass du immer wieder die Erfahrung machst, dass Schülerinnen und Schüler einen Penis problemlos zeichnen können. Beim weiblichen Geschlechtsteil fällt ihnen es deutlich schwerer. Woran glaubst du, liegt das?
Das ist eine große Frage, wo ich jetzt sehr lang und breit drauf antworten könnte. Ich mache mal zwei, drei kleine Antworten. Also die eine ist, die Repräsentation des männlichen Geschlechtsorgans ist allgegenwärtig. Also Penisse irgendwo hinkritzeln, das funktioniert schnell, das passiert intuitiv. Das machen Schüler in der Pubertät häufig und gern. Das heißt, es geht einfach um Sichtbarkeit in erster Linie. Dann könnte man es natürlich fragen, warum ist denn das so? Warum fällt es Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, auch in Workshops, die ich gebe, fällt mir das auf. Warum fällt es denen schwerer, das weibliche Geschlecht zu zeichnen? Und ich glaube, dass das schon mit patriarchalen Strukturen und mit der Tabuisierung der weiblichen Sexualität zu tun hat. Dass weibliche Sexualität selten lustbetont war, sondern viel der Fortpflanzungsaspekt im Fokus stand und selten die Selbstbestimmung, was irgendwie auch Sinn macht, wenn wir uns anschauen, wie Frauen in der Vergangenheit behandelt wurden. Vom Mittelalter über, wann durften sie das erste Mal wählen, über heute gibt es viele feministische Bewegungen. Und ich glaube, wir haben schon ganz, ganz viel erreicht. Aber da gibt es noch viel zu tun. Und ich glaube, dass viele Menschen keine Vulva zeichnen können, ist immer noch ein Beispiel dafür, dass die sexuelle Gleichberechtigung noch nicht 100% da ist.
Merkst du, dass sich das verändert?
Ich merke, dass sich das verändert, wenn ich es mit SchülerInnen mache, die älter sind. Also ich mache Sexualbildung, habe ich früher in der 7. und in der 9. Klasse gemacht. Mittlerweile haben wir das noch fest im Kerncurriculum unserer 11. Klasse verankert. Die machen 13 Jahre Abitur, das heißt, sie haben in der 11. Klasse nochmal so ein Zwischenjahr, wo sie Inhalte aufbauen und wiederholen können, aber auch nochmal neue Inhalte lernen, damit sie gut auf 12 und 13 vorbereitet sind. Und dort merke ich schon bei den älteren SchülerInnen, dass sie deutlich häufiger wissen, was eine Vulva überhaupt ist. Also das Wort ist ihnen bekannt und dass sie das automatisch auch zeichnen, wenn ich sage, zeichnet ein Geschlechtsorgan, aber immer noch in der deutlichen Minderheit. Also der Penis wird immer noch häufiger gezeichnet.
Jetzt hast du vorher erzählt, dass du unter anderem auch mit uns gemeinsam viel Unterrichtsmaterial zu dem Thema entwickelt hast. Was setzt du denn selbst im Unterricht ein? Was funktioniert gut, um sensibel mit Themen umzugehen?
Also ich finde wichtig, am Anfang Regeln relativ klar zu machen, zu sagen, was wird hier bewertet und was wird nicht bewertet. Viele Schulen machen es auch so, dass Sexualbildung gar nicht bewertet wird. Das finde ich ehrlich gesagt nicht notwendig, weil ich glaube, man kann das Thema aus einer fachlichen Perspektive durchaus beleuchten, ohne dass jemand persönliche Erfahrung teilen muss. Also Regeln am Anfang, was wird bewertet, was wird nicht bewertet. Bei mir im Unterricht muss niemand irgendetwas sagen und man kriegt keine schlechte Note, wenn man sich nicht meldet. Trotzdem finde ich, kann man dazu schriftliche Leistungskontrollen durchführen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass das Gesagte immer im Raum bleibt und man über sich selbst spricht. Also niemand spricht über andere Personen, sondern man spricht über sein eigenes Wissen und, wenn man das möchte, über seine eigenen Erfahrungen. Hier muss man aber natürlich gucken, wo man da die Grenze als Lehrperson zieht. Also diese Regeln am Anfang finde ich sehr, sehr wichtig. Und wenn wir dann inhaltlich schauen, was ich bisher immer unterrichtet habe, ist Aufbau und Funktion der Geschlechtsorgane, weil das in jedem Rahmenlehrplan vorkommt. Und schon zu den Basics gehört, würde ich sagen, um weiter darauf aufbauend zu verstehen, wo ist hier Ungleichberechtigung, wie funktioniert sexuelle Lust bei den Geschlechtern, was weiß ich denn noch nicht zu den Einzelnen, was sind meine Stereotypen, die ich im Kopf habe. Also ich glaube, auf Aufbau und Funktion der Geschlechtsorgane kann man viel weitere Themen aufbauen. Was ich außerdem immer unterrichte, ist Pornografiekompetenz. Mir ist wichtig, dass die SchülerInnen wissen, was Pornos sind, dass sie ab 18 zugänglich sind, aber vor allem, dass sie eine eigene Haltung dazu entwickeln, wie sie Pornografie bewerten. Also unabhängig davon, ob sie es gucken oder nicht, sie dürfen es ja noch gar nicht schauen, wenn sie minderjährig sind, aber wenn ich weiß, was das ist und wenn ich weiß, wie die Produktionsbedingungen sind oder was ich da für Inhalte sehe, dann kann ich ja für mich abwägen, finde ich das eher etwas, was ich unterstützenswert finde, was ich früher oder später sinnvoll finde zu schauen, und da gibt es viele, viele positive Argumente für, oder sage ich vielleicht, oh, die Negativargumente, die wiegen für mich viel mehr auf, oder sage ich, ich kann es mir vorstellen, sowas früher oder später zu schauen, oder Menschen sollten sowas zugänglich gemacht werden, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Also ich finde diesen Abwägungsprozess, der ist total wichtig, und die Bewertungskompetenz ist ja auch eine Kompetenz, die in Biologie eine gleichwertige Kompetenz ist, wie alle drei anderen Kompetenzen auch, und das kann man daran sehr gut machen.
Jetzt hast du Pornografiekompetenz angesprochen. Jetzt hat sich da ja vieles verändert. Also zu meiner Schulzeit gab es das Bravo und Dr. Sommer und das war es dann im Großen und Ganzen. Heutzutage spielen natürlich Social Media, Streaming und Pornografie eine ganz andere Rolle. Du hast gesagt, Pornos sind eigentlich erst ab 18 zugänglich. Wir wissen aber, dass es natürlich schon viel früher möglich ist, weil sie eigentlich viel zu leicht zugänglich sind. Welchen Einfluss hat Pornografie auf das Sexualwissen von jungen Menschen?
Also ich glaube, dadurch, dass pornografische Inhalte eben überall zu jeder Zeit immer zugänglich sind, kann schnell so eine Art Scheinwissen entstehen. Also wir glauben häufig, wir sind aufgeklärt und wir wissen viel über Sexualität. Aber wenn man mit den Jugendlichen nicht darüber spricht, was Pornos denn wirklich sind und dass die eben nicht zeigen, wie konsensueller, echter, realer Sex funktionieren kann, dann haben wir ein großes Problem. Deswegen finde ich es umso wichtiger, gerade weil das so zugänglich ist, mit Jugendlichen darüber zu sprechen, wie guter Sex, das kann für jede Person anders sein, denn funktionieren kann. Denn wenn sie es zu Recht nicht im Pornos lernen, aber auch nicht in der Schule, dann bleiben sie damit relativ allein.
Du hast gerade gesagt, wir glauben, dass wir offen und aufgeklärt sind. Auch die große Mehrheit der Jugendlichen in Deutschland hält sich in sexuellen Fragen für gut aufgeklärt. Da gibt es eine Studie, die heißt Jugendsexualitätsstudie von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da sagen das die meisten. Sind sie das auch tatsächlich aus deiner Sicht?
Also die Statistik, die du gerade angesprochen hast, die zeigt auch, dass immer mehr Jugendliche beim ersten Mal verhüten, dass immer mehr Jugendliche früher ihr erstes Mal haben. Also diese Angst vor der Generation Porno, die ist relativ überspitzt. Ich glaube schon, dass Jugendliche, natürlich kann man das nicht pauschal für alle in der ganzen Bundesrepublik Deutschland sagen, aber ich glaube schon, dass Jugendliche durchaus aufgeklärt sind. Allerdings kommt es darauf an, welche Themenfelder wir beleuchten. Also diese Studie zeigt, dass zum Thema Verhütung das schon eine positive Tendenz ist. Wenn wir aber zu, keine Ahnung, was bedeutet Konsens, die Jugendlichen fragen, oder zu, was ist eigentlich Pornografie, oder zu, wo sitzt die Klitoris und warum ist es wichtig, dass ich darüber Bescheid weiß, dann glaube ich, sehen die Ergebnisse nochmal anders aus.
Jetzt hast du gerade Themenfelder angesprochen. Welche Themenfelder sind denn aus deiner Sicht besonders wichtig, gerade so ab Klasse 5 und Klasse 6? Also du hast jetzt schon über Konsens gesprochen, sexualisierte Gewalt. Was sind denn so Themen, die aus deiner Sicht wichtig sind?
Boah, ich möchte da ungern eine Hierarchie aufbauen. Ich glaube, dass da ganz, ganz viele Themen wichtig sind. Also die Akzeptanz von Vielfalt und Diversity in jeglichen Bereichen, sei es in Körper, in sexueller Orientierung, in geschlechtlicher Identität. Ich glaube, dass es wichtig ist, über Pornos zu sprechen, über Konsens unbedingt zu sprechen. Ich glaube, dass es nach wie vor wichtig ist, über Geschlechterrollen und Normen, die die Gesellschaft an ein Individuum stellt, zu reden. Und auch klarzumachen, dass es gar nicht darum geht, progressiv gegen konservativ auszuspielen, sondern dass man die Bandbreite an das, was da ist, zeigt, dass man das akzeptiert, dass es das gibt und dass Menschen sich dann aussuchen können, was ist denn für mich eine selbstbestimmte Sexualität. Und vor allem das Kommunizieren über Sexualität, also eigene Bedürfnisse kommunizieren, eigene Grenzen kommunizieren. Ich glaube, dass es da wichtig ist, Jugendlichen Worte an die Hand zu geben, damit sie überhaupt selbstbestimmt entscheiden können.
Jetzt haben wir vorher schon kurz über diese Jugendsexualitätsstudie gesprochen. Die Studie zeigt auch, dass für knapp 70% der jungen Menschen die Schule ein ganz, ganz wichtiger Ort der Aufklärung ist. Braucht es aus deiner Sicht mehr Sexualbildung im Unterricht?
Ja, auf jeden Fall. In Berlin ist es so, dass es eins von 8 Schwerpunktthemen ist und damit eigentlich ein halbes Jahr innerhalb von der 7. bis zur 10. Klasse unterrichtet werden müsste. Allerdings ist es so, dass häufig Schulen das in so Projektwochen packen und dann hat man nur eine kleine Woche dazu. Oder man macht es am Ende kurz vor den Sommerferien, dann fällt es hinten über, weil irgendwie noch Prüfungen sind und man hat noch Exkursionen und so. Also ich glaube, dass das Thema häufig hinten unterfällt, weil Lehrkräfte sich wahrscheinlich auch nicht kompetent genug fühlen und selbst eine bestimmte Schamgrenze haben, das zu unterrichten. Was ich total verstehen kann, wenn man nicht gut darin ausgebildet wurde, dann scheut man sich wahrscheinlich auch, das zu unterrichten. Aber ich glaube, es braucht mehr Zeit für Lehrkräfte, aber auch für SchülerInnen, um Sexualbildung durchzuführen.
Jetzt hast du was Wichtiges angesprochen. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die bei dem Thema vielleicht unsicher überfordert sind. Hast du da Tipps an deine Kolleginnen, wie man Themen wie Lust, Geschlechterrollen, Verhütung altersgerecht und auch sensibel vermitteln kann?
Ich würde mir auf jeden Fall als allererstes überlegen, welche pädagogische Haltung habe ich zu diesen Themen? Also ich glaube, bevor man wertfreien und offenen Unterricht machen kann, muss man jetzt erst seine eigene pädagogische Haltung hinterfragen. Vielleicht auch in die eigene Biografie mal gehen, wie wurde ich eigentlich aufgeklärt? Was sind eigentlich meine Materialien, die ich zur Verfügung hatte als Jugendliche und die ich jetzt für meinen Unterricht nutzen würde? Also einmal so ein bisschen schauen, wie ist die eigene Haltung dazu, um dann wertfrei und offen den Unterricht gestalten zu können, sodass alle sich dort wiederfinden. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, sich möglichst viel Materialien anschauen. Da kann man bei den Schulbuchverlagen schauen, da kann man aber auch auf Instagram gucken. Es gibt ganz tolle Aufklärungsaccounts, die ganz, 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 ganz tolle Arbeit machen. Man kann beim Institut für Sexualpädagogik auf die Website gehen und sich da sämtliche Materialien anschauen und auf jeden Fall mit Modellen arbeiten. Das würde ich empfehlen. Und einen möglichst vielfältigen Zugang ermöglichen.
Wie reagierst du selbst, wenn bei dir im Unterricht in dem Bereich irgendwie Scham, Lachen oder auch Widerstände auftreten von Schülerinnen, aber vielleicht sogar auch von Eltern? Wie gehst du damit um?
Das ist gut, dass du fragst. Eine Regel habe ich ganz vergessen. Lachen ist erlaubt, Auslachen verboten ist noch eine ganz wichtige Regel, die ich am Anfang genau stelle. Das heißt, man darf auf jeden Fall lachen. Ich stehe dann meistens auch vor den Jugendlichen und sage, sie werden auf jeden Fall lachen. Sie werden Dinge lustig finden und ich werde auch Dinge lustig finden. Es reicht schon, wenn ich einmal das Wort Penis sage, dann werden einige schmunzeln und in genau diesem Moment schmunzeln dann auch meistens schon die Ersten. Und dann sage ich meistens, was zu beweisen war. Und das ist auch total in Ordnung. Also es ist ja auch ein Thema, was man sonst nicht so oft anspricht und was irgendwie die Privatsphäre tangiert. Von daher ist es total in Ordnung zu lachen. Mit Eltern hatte ich bisher keinerlei Probleme, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Ich bin in einem Einzugsgebiet, wo das bisher kein Thema war. Was ich aber sagen kann, ist, dass das Elternhaus und die Schule Hand in Hand arbeiten sollten. Das heißt, es lohnt sich, die Eltern vorher mit ins Boot zu holen, zu sagen, hey, wir machen jetzt dieses und jenes, das sind unsere Materialien. Wenn Sie Fragen haben, sagen Sie doch mal Bescheid. Gerne auch die Eltern ermutigen, mit den Kindern vielleicht darüber zu sprechen. Es gibt auch Gerichtsbeschlüsse, dass die SchülerInnen nicht vom Unterricht befreit werden können, wenn Sexualbildung ist. Also es ist verpflichtend, dass die daran teilnehmen. Und deswegen ist eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern auf jeden Fall wichtig.
Jetzt hast du gesagt, Lachen ist erlaubt, Auslachen verboten. Ich glaube, diese Regel könnte man in ganz, ganz vielen Bereichen des Lebens anwenden. Finde ich gut, nehme ich mir mit. Du hast vorher gesagt, dass du im Rahmen deiner Masterarbeit auch das Thema Sprachsensibilität in Unterrichtsmaterialien untersucht hast. Jetzt ist es, glaube ich, auch im Unterricht sehr, sehr wichtig. Wie gehst du damit um? Wie kann man sprachsensibel vorgehen?
Also erstmal möchte ich sagen, dass ich selber überhaupt nicht perfekt bin. Ich bin auch schon in das eine oder andere Sprachsensibilitätsfettnäpfchen, nenne ich es mal, getreten.
Zum Beispiel?
Ich habe ein weibliches Geschlechtsorgan vorne an der Tafel gehabt. Das war so ein 3D-Video, was es so aus verschiedenen Perspektiven zeigt. Und die einzelnen Bestandteile waren in verschiedenen Farben. Orange, braun, gelb. Die Klitoris war zum Beispiel in rosa, die Harnblase in gelb. Und dann habe ich gefragt, welche Struktur denn hier in Hautfarbe ist. Das waren dann die Vulvalippen. Und da hat mich ein Schüler total freundlich darauf aufmerksam gemacht, Frau Krüger, Hautfarbe ist irgendwie ein ungünstiger Begriff. Und dann ist mir eingefallen, ja, natürlich, ist voll der ungünstige Begriff, wenn ich so ein rosa Beige meine. Aber in dem Moment ist es mir auch rausgerutscht und ich habe mich dann total bedankt bei dem Schüler, dass er das angesprochen hat. Und das wurde dann auch, also ich habe es korrigiert, es war kein großes Ding. Es war aber total schön, dass das so einfach funktioniert hat, dass man mich auch korrigieren kann. Also Punkt 1, glaube ich, für Fehler offen sein und sagen, dass man Fehler machen darf. Und vielleicht auch die SchülerInnen ermutigen, ihre eigene Sprache zu finden. Also vielleicht als eigenes Vorbild vorangehen, Fehler dürfen gemacht werden und ich selbst versuche, möglichst sprachsensibel zu agieren, möglichst diskriminierungsfrei zu sprechen, deswegen gender ich zum Beispiel, aber ich mache meinen Schülern auch klar, dass ich das nicht erwarte und dass das niemand muss, sondern jeder und jede den eigenen Weg finden kann.
Welche Rolle spielen da eigentlich auch Eltern, also zu Hause? Ich habe einen 12-jährigen Sohn, der ist noch nicht in der Pubertät, aber ich rechne eigentlich täglich damit. Er hat gerade ein sehr angenehmes Alter, aber auch, ich halte mich für einen aufgeklärten und offenen Menschen, aber auch wenn das eigene Kind gewisse Fragen stellt, ist es nicht immer einfach, damit umzugehen. Hast du auch so ein paar Tipps und Tricks für Eltern?
Den ersten Tipp, den man meistens gibt, ist, es gibt nicht das eine aufklärerische Gespräch. Ich glaube, Sexualbildung, sexuelle Bildung, Sexualerziehung, wie man es auch nennen möchte, findet alltäglich statt, immer mal wieder im Kleinen und im Großen. Und wenn die Kinder oder Jugendlichen Fragen stellen, dann beantwortet man die und dann kann man auch gerne nochmal nachfragen. Habe ich die Frage richtig beantwortet oder habe ich dich falsch verstanden? Wolltest du noch was anderes wissen? Und dann meistens signalisieren sie ganz gut, ob sie noch mehr Fragen haben oder ob es jetzt fürs Erste reicht. Deswegen würde ich jede kleine Situation dafür nutzen, das zu machen, aber dann auch nicht über die Schamgrenze der SchülerInnen oder der Kinder rüberzugehen. Das vielleicht als eine. Und das andere, ich glaube, es gilt genauso für Eltern wie für Lehrkräfte. Man kann noch nicht alles wissen, man muss auch nicht alles wissen, man kann sich aber selber weiterbilden und eine eigene Haltung entwickeln. Also selber mal überlegen, wie stehe ich denn eigentlich zu Pornografie? Warum finde ich Pornos denn gut oder nicht gut? Was daran finde ich gut oder nicht gut? Wie würde ich denn reagieren, wenn das mal passiert und ich mein Kind dabei in Anführungsstrichen erwische, wie es Pornografie konsumiert? Was ist mir denn wichtig zu vermitteln? Also selber sich erstmal fragen, wo kommt meine eigene Haltung her und was ist meine eigene Haltung?
Da kann ich eine kleine Anekdote dazu erzählen, weil du gesagt hast, es gibt nicht mehr dieses eine Aufklärungsgespräch. Ich glaube, früher war das schon so irgendwie ein Thema und da hatten dann auch irgendwie Eltern den Druck, es muss dieses Aufklärungsgespräch geben. Also bei einer Schulkollegin von mir war das ganz lustig, die hatte damals, wir waren glaube ich in der siebten Klasse, also siebte heißt mit 17, hatte damals einen Freund, die Eltern sind weggefahren und irgendwie hat dann die Mutter zum Vater gesagt, er muss dieses Aufklärungsgespräch führen. Und das Gespräch hat genau einen Satz lang gedauert. Der Vater hat zur Tochter gesagt, Männer sind böse. Ist irgendwie spannend, aber glaubst du auch, dass Eltern jetzt, sage ich, 20 Jahre später entspannter mit dem Thema umgehen? Oder ist das immer noch irgendwie ein Tabuthema, mit den eigenen Kindern über Sexualität zu sprechen?
Ja, oh, ich hänge noch gedanklich sehr an dem Satz, Männer sind böse, weil das ja auch voll schade ist, dass man da so ein Bild von Männlichkeit vermittelt irgendwie, ne? Das ist ja auch nicht Ziel. Also auch hier will ich keine pauschale Antwort geben. Ich glaube, es kommt wie immer sehr drauf an. Ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall ein bisschen offener geworden ist, allein wenn wir uns schon anschauen, was man heutzutage thematisiert darf, wozu man Zugänge hat. Also ich glaube, wir sind offener damit, von sexuellen Themen oder sexualitätsbezogenen Inhalten umgeben zu sein, sei es in Werbung, in Filmen, in Fernsehen. Aber ich glaube nicht, dass wir deswegen aufgeklärter sind und dass deswegen die Aufklärungsgespräche besser laufen. Ich glaube nur, wir haben uns mehr an zum Beispiel nackte Haut gewöhnt. Das bedeutet aber nicht, dass man diese Gespräche nicht noch führen muss.
Ab welcher Klasse oder welchem Alter sollte man deiner Meinung nach damit eigentlich anfangen?
Wir sind sexuelle Wesen mit dem Moment, mit dem wir im Leib der Mutter aufwachsen, in der Gebärmutter. Es gibt Studien zum Beispiel, dass noch nicht geborene Kinder, Babys, schon im Mutterleib eine Erektion haben zum Beispiel. Das funktioniert, das hat wenig mit sexuelle Erregung zu tun, sondern vor allem damit, dass getestet wird, in Anführungsstrichen, ob zum Beispiel die Klitoris oder der Penis, ob die Schwellkörper funktionieren. Also da finden schon erste Versuche sozusagen statt, die jetzt nicht das Lebewesen bewusst steuert, sondern es ist einfach ein Funktionscheck. Kleinkinder masturbieren schon im Kindergarten. Also was ich sagen will ist, ich glaube, es gibt selten einen zu früh. Es gibt aber ein nicht altersgerecht. Also ich glaube, Dreijährigen von Vergewaltigung zu erzählen beispielsweise ist auf jeden Fall ein Fehler. Dreijährigen zu sagen, schau mal, das ist dein Körper und du darfst entscheiden, wer den anfasst und wer nicht. Und es gibt Bereiche an deinem Körper, die darf niemand anfassen, außer du und wenn du es erlaubst, wir als Eltern. Das ist auf jeden Fall wichtig.
Das heißt, man kann eigentlich nicht zu früh damit anfangen, aber das Entscheidende ist, ob es altersgerecht ist oder nicht.
Das wäre jetzt so meine Vermutung. Und natürlich, ob es auch zum Kind passt. Ne? Also wenn das Kind gar kein Interesse daran zeigt, dann muss man vielleicht auch schauen, dass man das nicht mit Informationen überfrachtet. Wenn es viele Fragen hat, dann hat man hoffentlich auch viele Antworten.
Also spätestens dann, wenn die Fragen kommen, sollte man Antworten geben.
Das auf jeden Fall, genau.
Zum Abschluss habe ich noch drei kurze Fragen an dich. Ich bin sehr gespannt auf deine Antworten. Was war denn eigentlich die ungewöhnlichste oder überraschendste Frage, die du von einem Schüler oder einer Schülerin im Rahmen des Sexualkundeunterrichts gestellt bekommen hast?
Das war irgendwie niedlich, weil das mit NeunklässlerInnen waren und weil das gar nicht so eine sehr sexuelle Frage war, sondern so eine niedliche, wie funktioniert ein Zungenkuss? Und das war irgendwie, also ich war auf ganz viele Fragen gefasst und auf ganz viel mit Penis und Geschlechtskrankheiten und Stellungen und ich war so total ready für, sie wollen sämtliche Origami-Stellungen wissen und was weiß ich, weil das war auch alles dabei, aber dann so eine, ja, doch sehr anfängerinnenfreundliche Frage, wie funktioniert ein Zungenkuss, das hat mich dann irgendwie überrascht. Und ich habe auch wirklich darüber nachgedacht, wie erklärt man das denn jetzt? Wie funktioniert denn ein Zungenkuss? Naja, Lippen berühren sich, wenn man möchte, berühren sich Zungen und dann findet man, wenn man will, sein Tempo.
Es gibt ja im Bereich der Sexualität ganz viele Tabus. Gibt es ein Tabu, wo du sagst, das müssen wir dringend hinter uns lassen? Also welches Tabu würdest du gerne sofort abschaffen?
Bevor ich das beantworte, würde ich gerne nochmal sagen, dass ich finde, dass es einen Unterschied gibt zwischen so Tabus, die es gibt, weil es Scham gibt, die gesund ist. Also Scham sollte ja nicht abgeschafft werden. Ich finde, also es ist ja wichtig, dass sich Menschen für was schämen. Es ist ja ein Gefühl, was irgendwie dafür da ist, Gesellschaften auch zusammenzuhalten. Deswegen finde ich Scham schon an manchen Stellen sinnvoll. Und ich finde, seine eigene Privatsphäre schützen und nicht über alles sprechen wollen, finde ich auch wahnsinnig sinnvoll. Also ich bin schon für Grenzsetzungen und für Tabus in dem Sinne. Aber ich bin nicht dafür, wenn das dazu führt, dass wir Angst haben vor etwas. Sobald wir irgendwo Angst haben und deswegen schweigen, weil wir unsicher sind und Angst haben vor Verurteilung, dann finde ich, ist es was Negatives. Und deswegen, finde ich, kann man aus einer fachlichen Perspektive eigentlich über nahezu alles sprechen. Man muss halt nicht ins Persönliche und Private reingehen.
Und gibt es dann trotzdem ein Tabu, wo du sagst, das ist jetzt vielleicht kein gerechtfertigtes Tabu, das du gerne abschaffen würdest?
Ich glaube, weil es mein zentrales Thema ist, die weibliche Sexualität und die weibliche Lust, also alles rund um Klitoris und Masturbation von Menschen mit Klitoris und Vulva.
Und als letzte Frage, welches Buch kann in diesem Zusammenhang sein oder auch in einem ganz anderen hat dich zuletzt inspiriert?
Also sehr inspiriert hat mich, und weil kein anderes daran kommt, würde ich das nennen, das ist Klit, die aufregende Geschichte der Klitoris von Luisa Lorenz. Die hat ganz toll darin erklärt, wie Geschlechtsanatomie und gesellschaftliche Debatten und die Entwicklung von Gesellschaft und die Perspektive auf Sexualität zusammenhängen können. Und ich fand das sehr, sehr erhellend, gerade auch, weil sie ein Plädoyer dafür ausgesprochen hat, nicht so sehr auf die Vielfalt und die Diversität immer zu achten. Natürlich müssen wir das respektieren, aber auch mal zu schauen, was haben wir eigentlich alle gemeinsam. Und wenn man sich die Geschlechtsorgane anschaut, dann bestehen wir alle aus den gleichen Teilen, nur unterschiedlich zusammengesetzt. Und das fand ich irgendwie einen sehr schönen, einenden Gedanken.
Dann danke für die Buchempfehlung. Wir werden den Link in die Shownotes zum Podcast hängen. Vielen Dank, Sina, für deine Offenheit und die spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast. Wir haben heute vieles gelernt und haben gehört, warum Sexualbildung viel mehr ist, als Kondome über eine Banane zu ziehen. Es geht um Sichtbarkeit, um Diversität, um den Mut, auch Dinge wie Lust, Konsens und schwierige Themen wie sexualisierte Gewalt anzusprechen. Und es geht darum, Jugendlichen Orientierung zu geben in einer Welt, die zwar voll ist von Informationen, aber durchaus auch voll von Missverständnissen. Deine Arbeit zeigt, wie wichtig es ist, dass Lehrkräfte nicht nur gutes Material haben, um Sexualkundeunterricht zu machen, sondern auch die Haltung und das Selbstvertrauen entwickeln, diese Themen im Klassenzimmer auch wirklich anzusprechen. Liebe Sina, danke fürs Dabeisein. Hat mich sehr gefreut.
Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
Danke.
Ciao.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren und gerne bewerten. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt in 3 Wochen wieder. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags.